Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Im digitalen Zeitalter spricht ja alle Welt von Netzwerken. Sie bestimmen unser Leben über das Internet und die sozialen Netzwerke. Aber wir Menschen können auch nicht ohne konkrete, ohne menschliche Netzwerke leben. Sie zu pflegen und zu nutzen ist in Zeiten grassierender Einsamkeit wichtiger denn je. Zumal im Herbst, wenn wir uns wieder mehr in unsere Schneckenhäuser zurückziehen. Das ist mein Sonntagsthema bei Himmel und Erde. Netzwerke leben in verflochtenen Welten. Zunächst aber schauen wir auf einen aktuellen Dokumentarfilm, der in dieser Woche in die Kinos kommt. Die Kinder aus Korntal. Es geht um einen der schwersten Fälle von Missbrauch in der evangelischen Kirche, der über Jahrzehnte in den Kinderheimen der Brüdergemeinde Korntal in Baden-Württemberg stattfand.
Es sind lange, ruhige Kameraeinstellungen. Die Atmosphäre ist düster, denn zu lachen gibt es nichts.
Manchmal habe ich mich gefragt, wie ich das überlebt habe. Also, dass ich heute wirklich offen, reflektiert darüber sprechen kann. Also, ich bin heute hundertprozentig überzeugt, wenn ich nicht an die Öffentlichkeit gegangen wäre, die Brüdergemeinde hätte es vertuscht. Die hätte es unter den Teppich gekehrt.
Sagt Detlef Zander zu Beginn der 90-Minuten-Dokumentation Die Kinder aus Korntal. Als er 2013 als Erster an die Öffentlichkeit ging, kam heraus, was ab den 1950er Jahren in den Kinderheimen der pietistischen Brüdergemeinde Korntal geschah. Ein Hausmeister missbrauchte Detlef Zander im Fahrrad- oder Ölkeller. Der Junge meldete das seiner Gruppenleiterin.
Anstatt mir zu helfen, mich in den Arm zu nehmen und zu sagen, ja, ich melde das, wir schauen da mal, hat sie mich ganz massiv geschlagen und hat gesagt, und wenn du irgendwas erzählst, dann knallt's.
Der Missbrauch ging außerhalb der Heime weiter. Kinder wurden an sogenannte Patenfamilien in die Stadt Korntal vermittelt, erinnert sich Angelika Bandle.
Wie alt war ich da? 6, 7? Dass ich von dem Mann vergewaltigt worden bin und die Frau daneben drinnen gesessen und zuguckt hat.
Viele Kinder aus Korntal haben sich später in Therapie begeben. Andere begingen Suizid. Mehr als 80 Täterinnen und Täter konnten bis heute ermittelt werden. Fast 150 ehemalige Heimkinder haben ihr Schweigen gebrochen. Die Kölner Filmemacherin Julia Charakter hat 6 von ihnen begleitet. Für sie ist die Dokumentation auch Hilfe für die Betroffenen, sagt sie im Interview.
Dass einige Betroffene doch sehr hoffnungslos waren in Bezug darauf, dass sich irgendwie aus der Gemeinde etwas verändert oder die Dynamik sich verändert oder so. Und dadurch, dass so ein Film entstanden ist, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich werde gehört.
Etwa auch die Forderung nach angemessener Entschädigung. Die Opfer erhielten aus der Brüdergemeinde in der Regel Zahlungen von 5.000 bis 8.000 Euro. Für viele ist das ein Hohn. Die Missbrauchsaufarbeitung wird da in Korntal wohl noch weitergehen müssen.
Der Dokumentarfilm Die Kinder aus Korntal, Thomas Klatt, hat ihn für uns angeschaut und die Hintergründe berichtet. Der Film kommt ab dem 26. September in ausgewählte Kinos. Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse salzgeber.de. Nächstes Jahr soll er dann auch im ZDF gezeigt werden. Und wir bleiben noch beim Thema sexualisierter Gewalt, das gerade auch die Kirche in Frankreich in Atem hält. Abbé Pierre ist dort wohl der berühmteste Katholik der Gegenwart, ein Kämpfer gegen die Obdachlosigkeit in unserem Nachbarland, aber inzwischen so sehr durch Missbrauchsvorwürfe belastet, dass sogar der Papst ihn öffentlich als einen großen Sünder bezeichnet hat. Nun gibt es weitere Entwicklungen, eine Gedenkstätte schließt und die Sozialbewegung Emmaus zieht Konsequenzen. Stefanie Markert berichtet.
Im französischen Radio ESN klang die Nachricht jüngst so.
Bonjour à tous. L'Église veut faire avancer l'enquête après les accusations de violence sexuelle.
Frankreichs Bischofskonferenz will nach den Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs gegen Abbé Pierre ab sofort und ohne die üblichen 75 Jahre nach dem Tod abzuwarten, ihre Archive freigeben. Das könnte Nachforschungen über Abbé Pierre erleichtern. Frankreichs Bischofskonferenz fordert auch vom Vatikan eine Archivuntersuchung. Papst Franziskus machte jüngst immerhin klar,
per esempio, Pierre è un uomo che ha fatto tanto bene, ma anche un peccatore.
Abbé Pierre ist ein Mann, der viel Gutes getan hat, aber auch ein schlimmer Sünder. Wir müssen klar darüber sprechen, dürfen uns nicht verstecken. Emmaus erweckt nun, die Betroffenen zu entschädigen. Die Hilfsorganisation hatte durch eigene Recherchen den Stein ins Rollen gebracht. Mindestens bis Jahresende soll eine Hilfshotline geschaltet bleiben. Man geht von weiteren Zeuginnen aus. Emmaus hat die definitive Schließung der Gedenkstätte am Gründungsort in Estéville angekündigt, wo Abbé Pierre gewohnt hat. Ab den 1950er Jahren habe es laut Radio France Info Vorfälle auf Reisen in die USA und nach Kanada gegeben. Abbé Pierre stritt alles ab. Doch wurde er, angeblich zur Erholung, zeitweise in eine Schweizer Psychiatrie gebracht, von informierten Kirchenoberen. Abbé Pierre, Resistanzkämpfer und unermüdlich im Einsatz für Arme und Obdachlose, ging perfide vor. Von einer Frau mit Kind verlangte er in den 80er Jahren für eine Bleibe eine Gegenleistung. Nach dem Tod ihrer Mutter findet die Tochter deren Brief und zitiert ihn bei France Info. Er führte sie in eine Pariser Wohnung, deren Schlüssel er hatte, um die Nacht mit ihr zu verbringen. Er masturbierte vor ihr, forderte Oralverkehr. Sie sollte mit einer anderen Frau sexuelle Handlungen vornehmen, die ihn erregten. Sie war schockiert. Abbé Pierre ging als Heiliger durch. Sie aber lernte nur seine perverse Natur kennen.
Ein Idol ist gekippt, Abbé Pierre und immer neue Vorwürfe. Die Aufarbeitung läuft. Stefanie Markert über den ehemals großen Sozialkatholiken Frankreichs.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Allein bist du klein, heißt es. Und in der Tat, Menschen, die nicht in Netzwerken verbunden sind, die nicht gut vernetzt sind, die sind einsam, die kommen beruflich nicht voran. Und wahrscheinlich kann man auch gar nicht ohne Netzwerke leben. Das ist unser kleines Sonntagsthema heute Morgen, die Netzwerke, ein Begriff, der ja im digitalen Leben vor allen Dingen eine Rolle spielt, aber im Grunde ist es ja auch eine Realität in unserem normalen menschlichen, physischen Leben, ohne dass wir nicht auskommen. Und angeregt dazu, uns mal etwas näher mit dem Thema der Netzwerke zu befassen, hat uns eine spektakuläre Ausstellung im Museum Sinclair Haus in Bad Homburg. Dort geht es um die verflochtenen Welten der Pilze. Und das Museum nähert sich diesem geheimnisvollen Thema mit den Werken von Künstlerinnen und Künstlern und mit den Augen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und beide Zugänge sind dazu angetan, wahrhaft Staunen zu wecken. Nicht zuletzt auch bei der Direktorin des Museums und der Ausstellungsleiterin Katrin Meyer. Denn wenn wir in die Pilze gehen, dann sehen wir ja nur die Früchte, die wir dann sammeln und in die Pfanne hauen. Das darunterliegende Myzel ist das eigentliche, viel größere Netzwerk und der eigentliche Pilz, wenn man so will.
Unterirdisch ist ja der eigentliche Pilz. Der Fruchtkörper ist eigentlich wie der Apfel am Apfelbaum. Genau, und dieses Myzel geht eben auf Nahrungssuche, denn Pilze können anders als Pflanzen keinen eigenen Kohlenstoff bilden. Das heißt, sie müssen irgendwie Kohlenstoff aufnehmen aus ihrer Umgebung und das machen sie über das Myzel. Sie sind nicht beweglich wie Tiere, aber sie wandern eben in diese Richtung. Dann Pilze senden auch elektrische Pulse, also wie wir das auch beim Menschen haben in den Nervenzellen. Pilze können in ihre Nahrung, das ist so ein bisschen eine komische Vorstellung, hineinwachsen. Also wenn wir keine Pilze hätten, dann würde sich das Holz im Wald Meter hoch stapeln. Also Pilze zersetzen, sie können aber auch jagen und töten. Also Pilze sind ganz faszinierend.
Die faszinierende Welt der Pilze. Nicht zuletzt sind sie das, weil sie aufs Engste verbunden sind mit anderen Lebewesen und schier unendliche Vernetzungen eingehen. Pilze gibt es auf dem Boden, in der Luft, manche sichtbar, andere unsichtbar. Wir leben viel mehr mit ihnen, als uns bewusst ist, sagt Katrin Meyer.
Bei jedem Atemzug, das haben wir auch jetzt neu gelernt bei der Ausstellung, nehmen wir 20 bis 40 Pilzsporen auf, also je nachdem, wo wir uns befinden. Das ist erstmal auch ein bisschen, dass man denkt, huch, wie, das war jetzt aber nicht so geplant und die Luft soll doch sauber sein. Aber das ist eben diese komische Vorstellung, die wir immer noch mit uns tragen, dass es alles sauber sein muss und dass es uns bloß nicht zu nahe kommen soll. Und ja, sicherlich, manche dieser Pilze sind alles andere als harmlos, also auch viele Krankheiten sind auf Pilze zurückzuführen. Aber das ist eben auch Teil der Erkenntnis. Die Welt ist nicht für uns eingerichtet, sondern wir sind Teil dieser Welt. Eigentlich ist die Erkenntnis, wenn man sich so anschaut, dass wir eigentlich mehr nicht-menschliche Zellen als menschliche Zellen in unserem Körper haben, die, dass wir nie alleine sind. Also wir sind immer viele. Es gibt eigentlich keine Individualität. Es ist eine komplett menschliche Erfindung.
Und auch deshalb sind Künstler so interessiert an der Welt der Pilze, sagt die Direktorin des Museums Sinclair Haus Bad Homburg, Katrin Meyer. Weil sie ein Symbol der Natur sind, wo alles miteinander vernetzt ist und ein sensibles Ganzes bildet, in das der Mensch eingebunden ist und sich nicht darüber stellen kann. Und sie hat auch ein neues Verhältnis zu einem der bekanntesten Pilze, dem Schimmel, gewonnen.
Schimmelsporen sind einfach, wissen wir ja auch, immer in der Luft. Und wenn wir Dinge zu lange liegen lassen, ja, dann kommen die halt und machen ihren Job. Also letztendlich sind Pilze die großen Verwerter. Aber wie schön sie waren, davon hatten wir auch keine Ahnung. Und wir haben eben einen Künstler gefunden, Wim van Egmond. Und er hat Aufnahmen mit einer unglaublichen Tiefenschärfe erzeugt, die uns diesen Schimmel als fantastische Gebilde zeigen. Also es sieht aus wie Federn oder ein Wald aus Glas. Und ja, wenn man das einmal so gesehen hat, dann schaut man vielleicht ein bisschen freundlicher darauf und vielleicht inspiriert es auch so ein bisschen dazu, nicht gleich zu bewerten und zu sagen, ne, und eklig und so weiter und so fort, sondern wenn man diese Bilder gesehen hat, anzuerkennen, wow, da ist einfach auch eine Menge Schönheit drin, die wir erstmal auch so stehen lassen können. Und dann natürlich am besten das entsorgen, weil Schimmel wirklich für uns schädlich ist.
Katrin Meyer, Ausstellungsleiterin von Pilze, verflochtene Welten. Die Ausstellung im Museum Sinclair Haus in Bad Homburg will künstlerische und wissenschaftliche Perspektiven auf Pilze zusammenbringen. Sie ist zu sehen noch bis zum 9. Februar 2025. Wenn wir von Netzwerken sprechen, dann kommt uns zuerst die Welt der Computer in den Sinn, die auch in Netzwerken organisiert sind. Und so vernetzt wie die Computer es sind, so können auch Haushalte vernetzt sein. Da kann man dann aus dem Urlaub die Heizung steuern oder die Fenster öffnen oder die Blumen gießen. Meine Kollegin Nathalie Franke lebt in so einem vernetzten sogenannten Smart Home, einem intelligenten Zuhause, und sie erzählt uns mal, wie das alles geht. Nathalie, du kannst zum Beispiel mit deiner Waschmaschine sprechen. Wie geht das?
Ich kann tatsächlich mit meiner Waschmaschine sprechen. Das ist tatsächlich, glaube ich, das Skurrilste, was wir in unserer Wohnung haben. Ich kann über die Alexa fragen, hey Alexa, wie lange läuft die Waschmaschine noch? Und dann kriege ich die Antwort, ob sie noch läuft oder ob sie schon fertig ist, und kann dann die Wäsche ausräumen.
Deckst du denn noch selber den Tisch oder habt ihr da auch schon einen Roboter?
Dafür haben wir tatsächlich noch keinen Roboter. So fortschrittlich sind wir dann noch nicht. Aber eine Sache, die uns auf jeden Fall immer ein Roboter abnimmt, ist das tägliche Saugen. Wir haben einen Staubsaugerroboter, der heißt Nono, angelehnt an die Teletubbies.
Und Wischroboter habe ich auch gesehen, habt ihr auch?
Wir haben so das allererste Modell, was es da quasi gab. Der ist wirklich noch sehr, sehr basic, so in seiner Ausführung. Der zieht im Endeffekt einen nassen Lappen hinter sich her.
Wie ist es denn in eurem Smart Home? Musst du noch Blumen gießen?
Ja, aber auch da haben wir in jeder Blume haben wir einen Sensor. Also wir können ganz genau abrufen in unserem Netzwerk oder auch über eine App. Das ist ganz praktisch, wenn man irgendwie auch mal unterwegs ist oder so. Sehen wir, welche Blume braucht mal wieder Wasser oder hat sie genug Licht? Wie ist so die Luftfeuchtigkeit? Auch generell im Raum. Das ist ein Vorteil.
Wie sieht's aus mit Licht und Heizung bei euch?
Auch smart. Heizung tatsächlich komplett smart. Am Ende des Tages sparen wir dadurch, weil unsere Heizkörper ganz genau wissen, wann sie wie heizen sollen, den Tag über. Zum Beispiel, wenn wir morgens das Bett verlassen und nach vorne gehen, der Raum ist dann geheizt. Und dann gehen wir zur Arbeit, da geht die Heizung dann wieder runter. Na, und die Lichter können wir auch fast alle über Smart bedienen. Da ist morgens auch, und das finde ich tatsächlich praktisch, unser Wecker ist damit synchronisiert im Schlafzimmer. Es geht nicht direkt die große Deckenleuchte an, das wäre, glaube ich, doch ein bisschen sehr brutal. Aber wir haben so indirekte Beleuchtung hinterm Bett und hinterm Kleiderschrank. Und dann wird der Raum wenigstens so etwas heller und man ist so ein bisschen, oder ich bin ein bisschen motivierter aufzustehen.
Jetzt sag mal, wie findest du das eigentlich alles? Also ich höre schon eine gewisse Begeisterung raus, aber eigentlich ist ja, glaube ich, dein Freund die treibende Kraft hinter dem Ganzen, oder?
Ich war am Anfang sehr skeptisch, habe ihn dann erstmal machen lassen, und ich habe schon auch gemerkt, so manche Sachen, klar, ich müsste nicht auf dem Sofa sitzen und die Alexa fragen, wann die Waschmaschine fertig ist. Aber ich finde, es kann eine Unterstützung sein tatsächlich im Alltag, und gerade auch für Menschen, die eine Behinderung oder eine Beeinträchtigung haben, kann es sehr viel bringen, dass man das mehr ausbaut und da mehr guckt, wie kann man Menschen das Leben auch etwas erleichtern.
Was führt denn dein Partner noch im Schilde? Was kommt noch so?
Also sein großes Herzensprojekt ist ein sogenannter Smart Mirror. Also der hängt dann oder wird dann in unserem Eingangsbereich hängen, und da kann man zum Beispiel die Uhrzeit ablesen. Man kann auch sehen, wie ist die Außentemperatur oder sind denn irgendwo in der Wohnung noch Fenster offen? Wann fährt der nächste Bus zum Beispiel? Und man weiß, ah okay, der kommt in 5 Minuten, dann kann ich noch ein bisschen entspannter die Schuhe anziehen, oder es ist nur noch 2 Minuten, dann muss ich vielleicht ein bisschen schneller machen. Das ist so, glaube ich, sein großes Projekt, und ansonsten ist, glaube ich, so ein großer Traum, den er hat, wenn wir dann einen Garten haben, einen Mähroboter.
Super, das sind die Träume im Smart Home, die uns Nathalie Franke ein bisschen näher gebracht hat. Sie wird demnächst evangelische Pfarrerin und absolviert gerade ein medienorientiertes Spezialvikariat, unter anderem jetzt bei uns in der HR Kirchenredaktion. Danke, dass du deine Erfahrungen mitgeteilt hast. Es ist ja heute ein hohes Ideal, autonom zu sein, individuell seinen eigenen Weg zu gehen, aber der Preis ist auch eine höhere Anfälligkeit für Einsamkeit. Jetzt im Herbst, wenn wir uns langsam wieder mehr in unsere Höhlen zurückziehen, kriecht das Gefühl manchem wieder auf die Seele. Wolfgang Krüger ist Psychotherapeut in Berlin und Buchautor. Er beschäftigt sich viel mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Herr Dr. Krüger, was wäre der Mensch ohne soziale Vernetzung?
Wenn wir gar keine Vernetzung haben, wären wir nicht lebensfähig. Wir brauchen ja vor allem in den ersten Lebensjahren eine intensive Betreuung durch die Eltern. Und in der Pubertät müssen wir dann auch lernen, gelegentlich allein zu sein. Das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt. Aber wenn wir dann im Leben gar keine Beziehung haben, wenn wir nur für uns sind, dann leiden wir immer unter einer starken Einsamkeit und das ist einer der Hauptfaktoren sowohl für körperliche als auch für seelische Erkrankungen.
Mhm. Als erstes fällt uns ja beim Stichwort Vernetzungen unsere Familie ein, so als zweiter Kreis kommen dann die Freundschaften. Brauchen wir eigentlich mehr als das oder kann ein Leben im Wesentlichen auf Familie und enge Freunde gebaut sein?
Also die Familie, die engen Freundschaften und die Liebesbeziehungen, das sind schon die eigentlichen Grundlagen unseres sozialen Lebens. Aber wir brauchen mehr. Wir sind darauf angewiesen, dass wir auch Kontakt haben mit den Nachbarn, mit den Kollegen, mit Menschen im Sportverein. Die müssen wir gar nicht persönlich alle kennen. Manchmal wissen wir gar nicht, wie die heißen. Wir kennen ihren Namen nicht. Aber wir brauchen sie, weil alles zusammen ergibt quasi das soziale Dorf, in dem wir leben, wo wir das Gefühl haben, wir fühlen uns insgesamt im Leben aufgehoben.
Mhm. Heute ist ja die Familie so als ja vielleicht sogar stärkste Vernetzungsgemeinschaft eben oft nicht mehr so stark. Lässt sich das denn überhaupt ersetzen?
Die Familie hat immer eine ganz besondere Bedeutung gehabt, weil die Familienbeziehungen haben eine Norm, nämlich wir halten zusammen, auch wenn wir uns nicht unbedingt sympathisch finden. Und deshalb war die Familie auch gesellschaftlich, hatte die Familie immer eine ganz besondere Bedeutung. Wir neigen heute dazu, dass wir uns mehr zu Freundschaften hingezogen fühlen, weil wir dort eine starke Sympathie spüren und weil wir mehr das Gefühl haben, auch die Freundschaften verändern zu können. Aber alle Beziehungsformen haben immer Vor- und Nachteile. Wir können uns aus den Freundschaften gelegentlich trennen und insofern sind Freundschaften nicht so stabil wie die Familienbeziehungen. Und insofern rate ich immer, dass man die Dinge kombiniert, dass wir sowohl uns um die Familie kümmern, als auch um die Freundschaften, als auch um die Liebesbeziehungen. Wir müssen gucken, dass wir die Vor- und Nachteile miteinander kombinieren.
Herr Dr. Krüger, was brauche ich denn als jemand, der zum Beispiel eben mit dem Gefühl der Einsamkeit umgeht, um weitere Netzwerke für mich zu eröffnen? Also die Netzwerke jenseits von Familie und Freunden.
Es gibt ja viele Netzwerke, denen man sich anschließen kann. Also es gibt Sportvereine, es gibt die Kirche, es gibt ein Chor, wo ich hingehen kann. Aber das Kernproblem ist, ich muss zunächst einmal dorthin gehen und ich muss zum anderen auch lernen, Menschen anzusprechen, damit dort engere Bindungen, Freundschaften entstehen. Und wir tun uns teilweise damit schwer, wenn wir eher etwas ängstlich sind und vor allem, wenn das Selbstwertgefühl, was ich habe, zu gering ist. Dann habe ich immer Angst, dass ich andere störe, dass andere mich ablehnen könnten. Und deshalb ist der Beginn einer größeren sozialen Expansion hängt immer damit zusammen, dass ich weiß, wo sind meine positiven Eigenschaften, dass ich quasi weiß, inwiefern bin ich auch für andere, wenn ich auf die zugehe, eine Bereicherung. Und wenn ich das habe, dann fällt es mir leicht, andere Kontakte zu beginnen.
Viele Menschen nutzen ja soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram, um sich mit Menschen auszutauschen, um im Kontakt zu sein. Kann das für Sie aus Ihrer Erfahrung dazu beitragen, so ein fundiertes Netzwerk des Lebens, das einen auch stützt, mit aufzubauen?
Also Facebook, Instagram und all die sozialen Netzwerke können eine Unterstützung sein. Sie können bedeuten, dass man zu jemanden kennenlernt, dass auch Beziehungen sich etwas vertiefen, aber ich bin dann darauf angewiesen, dass ich den Betreffenden sehe. Freundschaften sind auf eine tiefe Begegnung angewiesen. Also man muss sich sehen, man muss sich geradezu spüren. Und insofern sind Freundschaften so etwas Altmodisches, wo ich das Gefühl habe, ich muss wirklich den anderen sehen und da muss eine andere Form von Begegnung stattfinden und Facebook reicht da nicht aus.
Netzwerke, das ist unser Thema heute Morgen, Herr Dr. Krüger. Solche Netzwerke, Beziehungsnetze, die können uns tragen, in die sind wir eingebunden. Aber wenn man dann jemandem ins Netz geht, dann ist das ja also auch ein Bild dafür, dass man da in solchen Netzwerken auch gefangen sein kann. Wann muss man aus so einem Beziehungsnetz raus? Gibt es da irgendwelche sicheren Anzeichen dafür?
Na, es ist zunächst mal ein Bauchgefühl. Also immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich werde zum Beispiel ausgenutzt oder wenn ich das Gefühl habe, in der gesamten Gruppe ist eine Atmosphäre, die mir nicht gefällt, da muss ich den Mut haben, dann zu gehen. Und das kann ich im Allgemeinen aber nur, wenn ich genügend Beziehung habe, sodass ich mitunter auf bestimmte Netzwerke auch verzichten kann. Also insofern sollten wir gucken, dass wir so viele Beziehungen haben, dass wir gelegentlich irgendwo gehen können. Und wir sollten auch keine Angst haben, vorübergehend einmal mit uns selber allein zu sein, dass ich eine gute Beziehung mit mir selbst habe, sodass ich nicht so abhängig bin, dass ich quasi alles ertrage.
Wolfgang Krüger, psychologischer Psychotherapeut und vielfacher Buchautor zu Beziehungsfragen über die Netzwerke, die Beziehungsnetze, die uns tragen. Vielen Dank für das Gespräch. Der Sonntagsschwerpunkt in Himmel und Erde, Netzwerke vom Leben in verflochtenen Welten. Und ein altes Netzwerk, um das sich viele Mythen ranken, sind die Freimaurer. Früher waren sie geheimnisumwittert und immer wieder Thema von Verschwörungsmythen. Es gibt sie in allen größeren Städten. Seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gibt es auch weibliche Freimaurerinnen. Bundesweit sind es inzwischen 600. In Darmstadt gründete sich 2001 die erste weibliche Loge. Sie heißt Vier Elemente im Licht und hat 10 Logenschwestern.
Mitten in Darmstadt befindet sich das Logenhaus. Den Eingang ziert eines der bekanntesten freimaurerischen Symbole, Zirkel und Winkel. Der Zirkel steht für den Kreislauf des Lebens, die Unendlichkeit, aber auch für die Gemeinschaft. Der rechte Winkel steht für das aufrechte Leben. Wenn die Frauen sich montags treffen, geht es um Fragen der Persönlichkeitsentwicklung. Man hört Vorträge oder gestaltet Rituale, die aber geheim bleiben.
Freimaurerei hat ja sehr viel mit der Suche nach dem Licht, Klammer auf, der Erkenntnis, Klammer zu tun. Und eine Loge arbeitet auch sehr viel mit dem Symbol des Lichts, deshalb auch hier die Symbolik.
Sagt Beate Höflinger, die Archivarin der Loge Vier Elemente im Licht. Die vier Elemente stehen symbolisch für die Unterschiedlichkeit der Logenschwestern. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit braucht es alle vier Elemente fürs Leben. Das Erkennungszeichen jeder Loge ist ihr Bijou, erklärt Susanne Kallenberg-Bissinger, die sogenannte Meisterin vom Stuhl, die Leiterin der Loge.
Das Bijou, das hat jede Schwester unserer Loge. Und wenn man unterwegs ist, zum Beispiel in anderen Logen, erkennt man die besuchenden Schwestern unter anderem an ihrem Bijou. Das hat die Kette außen herum, in der Mitte die Sonne und dann die vier Elemente. Und dann ist hier noch ein rotes Quadrat.
Weitere Erkennungsmerkmale sind die weißen Handschuhe und ein Schurz, der je nach dem Grad der Schwester etwas unterschiedlich aussieht. Logenschwestern durchleben 3 Grade. Man wird als Lehrling aufgenommen, zum Gesellen befördert und schließlich zur Meisterin erhoben.
Ich sage immer, man bleibt Lehrling Zeit seines Lebens, weil man immer wieder was Neues lernt, auch wenn man Geselle oder Meisterin ist. Man bleibt eigentlich immer die Lernende.
Gleichheit, Ehrlichkeit, Freiheit im Denken und Handeln, Achtsamkeit, Menschlichkeit und Freundschaft sind wesentliche Wertevorstellungen, die FreimaurerInnen teilen.
Ich bezeichne die Loge auch als Kraftquelle. Wir sind ganz unterschiedliche Frauen aus den unterschiedlichsten Berufen, aber uns eint diese Basis. Also wenn ich fremde Menschen kennenlerne, muss ich erstmal rausfinden, was denken die, wo stehen die in ihrer Haltung als Mensch im Leben. Bei einer Freimaurerin weiß ich, ich kann schon mal eine Stufe höher anfangen. Ich weiß, wir haben die gleichen Wertvorstellungen.
Regelmäßig bietet die Loge Gästeabende an. Wer Interesse an der Aufnahme hat, muss einen Antrag stellen. Über die Aufnahme stimmt die Schwesternschaft ab.
Vier Elemente im Licht, Nathalie Franke über die Darmstädter Loge der Freimaurerinnen. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.